SR Info. Bilanz am Abend.
Die ersten Bewerber für die Grünen-Spitze stehen fest. Ein Thema heute Abend. Genauso wie die bevorstehende Parlamentswahl in Österreich. Zuerst schauen wir gleich aber nach New York auf die Rede des israelischen Premiers bei den Vereinten Nationen. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat heute israelische Orte am See Genezaret mit Raketen beschossen. Von den insgesamt 10 Geschossen seien die meisten abgefangen worden, so die israelische Armee. Israel wiederum hat seine Angriffe im Libanon fortgesetzt. Nach Angaben von dort seien mindestens 25 Menschen getötet worden. Israels Militär greift ja seit Tagen verstärkt Ziele der pro-iranischen Hisbollah an, die aus Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen monatelang Raketen auf den Norden Israels abgefeuert hat. Eine Waffenruhe wird international gefordert, scheint aber derzeit in weiter Ferne. Heute Nachmittag hat Israels Premier Netanyahu seine Haltung bei der UN-Generalversammlung in New York dargelegt. Martin Ganselmeier.
Es war die erwartet kämpferische Rede des israelischen Ministerpräsidenten vor der Weltgemeinschaft. Schon bevor Netanyahu ans Rednerpult trat, verließen Vertreter anderer Länder den Saal. Es gab jedoch auch demonstrativen Applaus. Mein Land ist im Krieg und wir kämpfen um unser Leben, sagte Netanyahu. Den Vorschlag einer dreiwöchigen Waffenruhe sprach er nicht direkt an, stellte aber klar, Israel wird den Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Süden Libanons fortsetzen, bis alle Ziele erreicht sind. Seine Regierung werde die täglichen Raketenangriffe der Hisbollah nicht länger tolerieren. Wörtlich sagte Netanyahu, Israel hat jedes Recht, diese Bedrohung zu beseitigen und seine Bürger sicher nach Hause zu bringen. Genau das tun wir. Auch den Drahtziehern hinter der Hisbollah im Iran drohte Israels Ministerpräsident. Wenn ihr uns schlagt, dann werden wir euch schlagen. Es gebe keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen könne. Dies gelte für den gesamten Nahen Osten. Auch den Krieg im Gazastreifen will Netanyahu so lange fortführen, bis die Terrororganisation Hamas besiegt ist. Und er werde sich weiter für die Freilassung aller Geiseln einsetzen. Heftige Kritik übte Netanyahu an den Vereinten Nationen. Die Organisation sei, so wörtlich, ein Witz, heuchlerisch und anti-israelisch.
Martin Ganselmeier aus New York. Es sind zwei Namen, die recht schnell gehandelt wurden, auch wenn sie nicht jedem bekannt sein dürften. Franziska Brandner und Felix Banaschak. Schnell ins Gespräch gebracht wurden die beiden als neue Grünen-Vorsitzende, nachdem der bisherige Vorstand ja vorgestern seinen Rückzug zum November angekündigt hatte. Und nun haben die beiden ihre Ambitionen auch bestätigt. Sabine Henkel.
Franziska Brandner aus Heidelberg, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Vertraute von Robert Habeck, und Felix Banaschak, Bundestagsabgeordneter aus Duisburg. Sie 45, er 34. Sie Realo, er links. Franziska Brandner hat Politik im Europaparlament gemacht. Felix Banaschak war Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Beide erklärten, dass sie die Grünen wieder nach vorn bringen wollen, als Team mit kollektiver Führung.
Dieses Land ist verunsichert, aber dieses Land braucht gerade jetzt eine politische Kraft, die den Kopf nicht in den Sand steckt, weil er da gerade noch mal so schön liegt, sondern die nach vorne guckt, anpackt und ja, in hoffnungsarmen Zeiten Hoffnung gibt. Und wir wollen, ich will, dass Bündnis 90 Die Grünen wieder Zukunfts- und Hoffnungsort sind für dieses Land und für die Menschen, die in diesem Land leben.
Ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Land voranbringen können, dass wir es zusammenbringen müssen und dass wir heute und morgen hier gerne auch weiter leben wollen und dafür wieder die Kräfte in diesem Land befreien müssen.
Sie wollen ambitionierten Klimaschutz machen und sich darum kümmern, dass es politisch nicht immer weiter nach rechts geht. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, der vermutlich auch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden wird, nannte die Kandidatur von Brandner und Banaschak ein starkes Signal für einen Neustart.
Und gewählt werden sollen die neuen grünen Vorsitzenden dann im November. Am Sonntag sind in Österreich knapp 6,4 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Der in Umfragen lange Zeit deutliche Vorsprung der teilweise rechtsextremen FPÖ ist zuletzt auf 2 Prozentpunkte vor der ÖVP geschmolzen. Die Demoskopen sehen die FPÖ bei 27%, die konservative ÖVP bei 25%. Die Sozialdemokraten, von der SPÖ, die müssen mit einem Rekordtief rechnen, werden im Moment bei etwa 20% eingeschätzt. Die Grünen, bisher der Koalitionspartner der ÖVP, die können mit rund 9% rechnen, ebenso die liberalen Neos. Die FPÖ also möglicherweise ganz vorne. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für deren Frontmann, Herbert Kickl. Silke Hane berichtet.
Die FPÖ hat sich für die Nationalratswahl den Wahlsieg vorgenommen. Und nicht nur das. Parteichef Herbert Kickl hofft auf einen so großen Abstand zum Zweitplatzierten, dass an einer Regierungsbeteiligung der FPÖ kein Weg vorbeiführt.
Wenn der Abstand zur Nummer zwei ein nicht kleiner, sondern ein deutlicher ist, dann glaube ich, werden viele nachdenklich werden. Das beginnt dann vielleicht in der Präsidentschaftskanzlei und setzt sich dann auch in Parteizentralen fort.
Kickl kann besonnen und ruhig klingen. Er ist aber vor allem für seine scharfe Rhetorik bekannt. Schon vor seinem Aufstieg zum Parteichef war Herbert Kickl eine Art Chefideologe der FPÖ. Er schrieb schon Reden für Jörg Haider. Beim FPÖ-Wahlkampfauftakt in Graz etwa wählte Kickl für seine Wahlziele weniger freundliche Worte.
Heute spannen wir gemeinsam den rot-weiß-roten Bogen. Und wir nehmen gemeinsam unser Ziel ins Visier. Und dann schießen wir den blauen Pfeil der Freiheit ab. Und dieser blaue Pfeil der Freiheit, der wird am 29. September aber mitten ins Schwarze hineintreffen. Aber mitten hinein. Das kann ich euch garantieren.
Wenn Kickl die Wahl gewinnt, will er nicht Bundeskanzler werden, sondern Volkskanzler. Zwei Dinge könnten Kickl aber selbst im Fall eines Wahlsiegs von der Macht fernhalten. Erstens behält sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor, Kickl nicht mit der Regierungsbildung zu beauftragen und auch ihn im Zweifel nicht als Kanzler zu vereidigen. Und zweitens schließen alle Parteien eine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl bisher aus. Österreichs Bundeskanzler und Spitzenkandidat der ÖVP Karl Nehammer begründet es so.
Ich habe klargestellt, dass Herbert Kickl eine Person ist, mit der man eben keine tragfähige Regierung bauen kann, weil er sich eben selbst in Verschwörungstheorien verfangen hat, weil er zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation als neue Weltregierung brandmarkt.
Die FPÖ hat sich unter Herbert Kickl radikalisiert. Sie ist während der Corona-Pandemie ans Verschwörungsmilieu herangerückt und auch an die identitäre Bewegung. Experten zufolge sind Parteijugend und Identitäre nicht mehr zu trennen. Die Partei hat auch Forderungen der rechtsextremen Bewegung übernommen, etwa die nach einer Remigration.
Und wir brauchen natürlich Remigration. Ja, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wort Schlimmes dran sein soll.
Konkret schlägt die FPÖ vor, alle illegal eingereisten Menschen abzuschieben. In Österreich einen Asylantrag zu stellen, soll fast unmöglich werden. Zugewanderten Menschen soll die Staatsangehörigkeit wieder entzogen werden können. Wer als Asylberechtigter ins Land kommt, soll per se keinen österreichischen Pass bekommen können. Im Allgemeinen sollen Ausländer schlechter gestellt werden als Staatsbürger. Bei der Mindestsicherung, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Vergabe von geförderten Wohnungen.
Es entspricht unserem Prinzip, dass wir uns zuerst um die eigenen Staatsbürger kümmern und dann um Fremde, die ja immer noch Staatsbürger irgendeines anderen Landes sind. Und das ist keine Diskriminierung, sondern das ist nur gerecht.
Mehrere FPÖ-Wahlversprechen verstoßen gegen die Verfassung oder würden eine Verfassungsänderung voraussetzen. Laut dem Politologen Fabio Wolkenstein von der Uni Wien gibt es aber nicht nur inhaltliche Gründe, warum sich andere Parteien mit Herbert Kickl so schwer tun.
Kickl ist als Person in seiner sehr kompromisslosen und auch teilweise abgeschotteten Art jemand, mit dem zumindest sagen, dass viele Politikerinnen und Politiker in Österreich es wahnsinnig schwierig ist, zusammenzuarbeiten.
Auch viele Wahlberechtigte sehen Kickl kritisch, obwohl die FPÖ in den Umfragen führt. Bei der Kanzlerfrage schneidet Kickl fast 10 Prozentpunkte schlechter ab als seine Partei in den Umfragen. Bei der Frage nach Vertrauen in verschiedene Bundespolitiker landet Herbert Kickl auf dem zweitletzten Platz.
Silke Hane hat aus Wien berichtet. Schauen wir zurück in die Zeit, in der die Nationalsozialisten Europa in den Abgrund gestürzt haben. Genau auf die Tage des 29. September bis 1. Oktober 1944. Während ihrer Besatzungszeit in Italien brachten Angehörige einer SS-Division und der Wehrmacht nahe Bologna 770 Zivilisten auf bestialische Weise um, unter ihnen sehr viele Kinder und Frauen. Diese Gräueltaten gelten als das schwerste Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien während des Zweiten Weltkriegs. Bundespräsident Steinmeier wird gemeinsam mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella am Sonntag der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag beiwohnen. Elisabeth Ponkratz.
Walter Cardi hat einen besonderen Bezug zu seinem Namen. Er heißt genauso wie sein Cousin, der im September 1944 von deutschen Soldaten umgebracht wurde. 14 Tage war sein Cousin damals alt. Er starb in den Armen seiner Mutter, die erschossen wurde. Sie schossen, legten Feuer, verbrannten die Opfer, die Toten. Und mein Vater und mein Onkel konnten sich retten, insgesamt 11 von 90, indem sie sich unter den Körpern ihrer Verwandten und ihrer Eltern, also ihrer Familienangehörigen, totstellten. 10 Menschen aus Cardis Familie kamen ums Leben. Insgesamt wurden bei dem Massaker in der Region um den Monte Sole in der Emilia-Romagna 770 Männer, Frauen und Kinder getötet. Während der deutschen Besatzungszeit in Italien von 1943 bis 1945 gab es Hunderte von Massenerschießungen. Insgesamt verloren etwa 70.000 Italienerinnen und Italiener durch direkte oder indirekte Maßnahmen ihr Leben. Dazu zählen auch die Deportationen der jüdischen Bürger in die Konzentrationslager. So der Historiker Carlo Gentile, der intensiv zur deutsch-italienischen Kriegsvergangenheit geforscht hat.
Das Massaker selbst war typisch für die ideologisch durchdrungene 16. SS-Division, die verantwortlich war. Aber es wurde selbst in der Härte der deutschen Besatzung als Exzess empfunden. Am frühen Nachmittag des 29. September 1944 rief ein hoher Wehrmachtsoffizier bei der verantwortlichen Kommandostelle an und warnte davor, dass keine Exzesse gegen die Zivilbevölkerung stattfinden dürften. Leider waren die meisten Opfer zu diesem Zeitpunkt bereits ermordet.
Für die Überlebenden war das Erlebte ein Trauma, das sie nie mehr losgelassen hat. Auch für den Vater von Walter Cardi. Viele Jahre lang konnte niemand von den Überlebenden von Marzabotto darüber sprechen. Sie wollten alles nur noch vergessen und nicht über das Massaker reden, mein Vater eingeschlossen. Doch nicht nur bei den Betroffenen hat das schwere Kriegsverbrechen tiefe Spuren hinterlassen, so Carlo Gentile von der Universität Köln.
Das Massaker von Monte Sole ist tief im Gedächtnis der Italiener verankert und steht bis heute als Symbol für die Grausamkeiten der deutschen Besatzungszeit. Die Erinnerung daran ist nach wie vor sehr lebendig, was man an den vielen Initiativen sieht, die im Laufe der Jahre entstanden sind.
Dazu gehört etwa die Vereinigung der Opferfamilien oder die Friedensschule von Monte Sole, die direkt an den Tatorten von 1944 Friedensarbeit leistet und sich auf Gewaltprävention mit Schulklassen und Erwachsenen konzentriert. Damit wird die Erinnerung wachgehalten und damit soll erreicht werden, dass so etwas nie mehr passiert. Für Walter Cardi, der Präsident der Vereinigung der Opfer ist, bedeutet die Teilnahme von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Gedenkveranstaltung sehr viel. Ich bin begeistert, dass nach der langen Zeit, in der ich geschrieben habe, um diese so willkommene Anwesenheit zu haben, endlich dieser Traum für die Familien der Opfer wahr geworden ist. Ich muss Präsident Steinmeier dafür danken, dass er sich vor der Zeremonie mit den Familien der Opfer treffen wollte. Mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella wird Steinmeier am 80. Jahrestag des Massakers gedenken. Es ist eine wichtige Geste für die gemeinsame Geschichte der beiden Länder.
Elisabeth Ponkratz hat berichtet. Hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Und da haben wir jetzt weitere Meldungen des Tages für Sie mit Tanja Philipp-Moser.
Alice Weidel soll Kanzlerkandidatin der AfD bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr werden. Die Deutsche Presseagentur meldet eine entsprechende Bestätigung aus AfD-Parteikreisen. Zuvor soll sich Weidel, die Bundesvorsitzende der in Teilen rechtsextremen Partei ist, mit ihrem Co-Vorsitzenden Kupala auf diesen Schritt geeinigt haben. Als erstes hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über diese Entscheidung berichtet. Schwangere sollen besser gegen Anfeindungen von Abtreibungsgegnern geschützt werden. Der Bundesrat hat heute einer entsprechenden Novelle des sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetzes zugestimmt. Die Bundesländer müssen nun sicherstellen, dass Schwangeren ein ungehinderter Zugang zu Beratungsstellen ermöglicht wird. Gleiches gilt für den Zugang zu Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Abtreibungsgegnern wird zudem untersagt, in einem 100-Meter-Radius um den Eingang dieser Einrichtungen Schwangere zu belästigen. Andernfalls droht ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kommt nächste Woche ins Saarland. Wie die Staatskanzlei mitteilte, wird Lauterbach am Dienstag von Ministerpräsidentin Rehlinger und Saargesundheitsminister Jung in Saarbrücken empfangen. Bei dem Gespräch soll es unter anderem um die geplante Krankenhausreform gehen. Am Dienstagnachmittag werde Lauterbach dann die SHG-Klinik in Völklingen besuchen. Die Sternsinger haben zu Jahresbeginn bundesweit rund 46 Millionen Euro Spenden gesammelt. Allein im Bistum Trier kamen mehr als 2,2 Millionen Euro zusammen, davon fast 113.000 Euro in Saarbrücken. Im Bistum Speyer waren es rund 1,35 Millionen Euro. Mit dem Geld werden benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Die Sammelaktion der Sternsinger gibt es bereits seit 1959. Seitdem kamen Spenden von insgesamt über 1,3 Milliarden Euro zusammen. Schweden will noch bis 2026 mit dem Bau eines neuen Atomkraftwerks beginnen. Das sagte der konservative Ministerpräsident Kristersson in einem Interview. Damit würde der Baubeginn noch vor der nächsten Parlamentswahl in Schweden liegen. Die konservative Minderheitsregierung plant, mit neuen Atomkraftwerken alte Kohlekraftwerke zu ersetzen. So sollen die CO2-Emissionen des Landes gesenkt werden. Derzeit gibt es in Schweden drei Atomkraftwerke. Sie erzeugen etwa 30% des im Land genutzten Stroms. Dame Maggie Smith ist tot. Nach Angaben ihres Sprechers starb die britische Schauspielerin im Alter von 89 Jahren. Die zweifache Oscar-Preisträgerin galt als eine der bedeutendsten britischen Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihren ersten Oscar gewann sie 1969 für die Hauptrolle im Drama »Die besten Jahre der Miss Jean Brodie«. 1978 erhielt sie ihren zweiten Oscar für eine Nebenrolle in »Das verrückte California Hotel«. In den vergangenen Jahren war sie allerdings vor allem für ihre Rolle als Minerva McGonagall in den Harry Potter Filmen oder als Violet Crawley aus der Historienserie »Downton Abbey« bekannt.
SR Info.
Beim Einsteigen in neuere Flugzeuge von Boeing kann einen schon mal ein seltsames Gefühl beschleichen. Zu viele Katastrophen und beinahe Katastrophen gingen in den letzten Jahren auf das Konto von Boeing-Maschinen. Probleme mit der Qualität, schon in der Produktion, sind bekannt. Das Image ist angeschlagen, die Unternehmensergebnisse sind schlecht. Dazu kommt derzeit eine harte Tarifauseinandersetzung. Seit 2 Wochen streiken rund 33.000 Beschäftigte und legen die Produktion im Großraum Seattle weitgehend lahm. Sie hatten in den vergangenen Jahren mehrere Nullrunden akzeptiert. Jetzt soll es 40% mehr Lohn, flexiblere Arbeitszeiten und eine neue Betriebsrente geben. Reinhard Spiegelhauer hat sich vor Ort umgehört.
Yeah, we get a lot of support here. A lot of other employees that are not union represented or.
Wir kriegen eine Menge Unterstützung, sagt Daniel. Viele, die vorbeifahren, hupen aus Solidarität. Oft sind es Arbeiter, die nicht in der Gewerkschaft sind, nicht streiken dürfen. Daniel steht mit einem guten Dutzend Kolleginnen und Kollegen am Boeing Freeway, gleich neben der größten Montagehalle Boeings. Sie haben Plakate mit einem Zeltpavillon aufgebaut.
We're on strike because we have.
Sie streiken, weil Boeing ihre Forderungen nicht erfüllen will und sie fühlen sich im Recht. Das letzte Mal haben sie vor 16 Jahren gestreikt, sagt Daniel. Boeing hatte eine Lohnerhöhung um 25% zugesagt, die Gewerkschaftsführung ihren Mitgliedern empfohlen anzunehmen. Aber die dachten überhaupt nicht daran. Seit 2 Wochen streiken sie jetzt. Am Montag hatte Boeing dann 30% angeboten, eine Einmalzahlung von $6.000 für jeden und einige andere Zugeständnisse gemacht. Was sagt Daniel dazu? Darüber gibt es nicht viel nachzudenken, sagt Daniel. Darüber stimmen wir nicht mal ab. Die Arbeiter sind sauer. Boeing habe das neue Angebot nicht den Verhandlern vorgelegt, sondern erst mal über die Presse verbreitet, gegen das Tarifrecht, sagt Daniel. Hier in Everett steht praktisch an jeder Abfahrt vom Freeway ein Streikposten. Charlie steht mit Kollegen eine gute Meile hinter Daniel auf dem Pannenstreifen. Sie versuchen uns als gierig darzustellen, sagt Charlie, aber dank Social Media können wir dagegenhalten. Die 737 Max-Abstürze, der herabfallende Door-Plug, das hat den Menschen gezeigt, dass Boeing schlechte Entscheidungen getroffen hat, sagt Charlie.
737 crashes, the door plug. They're realizing the company's not making good choices.
Aktien, Dividenden statt Sicherheit. Ein Vorwurf, den hier viele der Unternehmensführung machen. Geld sei da, es werde nur schlecht genutzt. Für Aktienrückkäufe, statt um gute Kräfte gut zu bezahlen. Wir wollen eigentlich Boeing vor sich selbst schützen, sagt Patrick. Das Management vernachlässige die Qualität, sagt er. Es solle die Arbeiter besser bezahlen, damit die einen guten Job machen. Vom Stolz für Boeing zu arbeiten sei nicht mehr viel übrig, sagt auch Charlie.
The pride is gone. I'm third generation Boeing.
Ich bin in der dritten Generation bei Boeing. Meine beiden Großväter waren bei Boeing. Aber heute ziehen viele die Klamotten zu Hause sofort aus. Man ist einfach nicht mehr stolz zu sagen, da fliegt eine Boeing. Am Montag hatte das Unternehmen verbreitet, 30% Lohnerhöhung, das ist unser letztes Angebot. Und es hatte der Gewerkschaft ein Ultimatum bis zum Ende der Woche gestellt. Das ist inzwischen vom Tisch. Es wird weiter verhandelt. Wie lange ist offen? Daniel und die anderen Streikposten geben sich extrem selbstbewusst und kampfbereit. Es ist vorbei, wenn sie erkennen, dass sie am kürzeren Hebel sitzen, sagt er.
When they realize that.
Vielleicht am Montag oder auch erst im neuen Jahr. Auf jeden Fall erst dann, wenn sich Boeing substanziell bewegt, sagt Daniel.
The start of the new year.
Und was sagt Boeing zum Streik, den Vorwürfen der Belegschaft, ihren Forderungen? Wir hätten es gerne gewusst. Ein Interview haben wir trotz mehrfacher Nachfrage aber nicht bekommen.
Reinhard Spiegelhauer. Mit deutlichen Worten hat Papst Franziskus sich heute zur aktuellen Weltlage geäußert. Wir sind nahe an einem quasi weltweiten Krieg, sagte das Kirchenoberhaupt bei seinem Besuch in Brüssel. Diese Worte des Papstes waren im vorbereiteten Redemanuskript nicht enthalten, wie auch einige andere nicht, mit denen er sich heute der Missbrauchsskandale in der Kirche angenommen hat. Jakob Mayer.
Zuerst würdigt der Papst sein Gastland, nennt Belgien eine Brücke, die den Kontinent und Großbritannien, die Nord- und Südeuropa verbinde. Aber als es um den sexuellen Missbrauch junger Menschen in der katholischen Kirche geht, weicht Franziskus vom Redetext ab. Das ist eine Schande, für die wir um Vergebung bitten, und wir müssen dieses Problem lösen. Der Papst nennt Missbrauch ein Verbrechen und eine Geißel, und er wendet sich gegen jede Form der Relativierung, etwa durch den Hinweis, dass die meisten Übergriffe in der Familie, beim Sport oder in der Schule geschehen. Ein einziger Fall genüge, um sich zu schämen. Die Kirche müsse dafür um Vergebung bitten. In anderen Fällen sollten das andere tun. Das ist unsere Schande und unsere Demütigung, sagt Franziskus sichtlich um Worte ringend. Die Kirche muss sich schämen und um Vergebung bitten und versuchen, dieses Problem mit christlicher Demut zu lösen und alle Möglichkeiten zu nutzen, damit so etwas nie wieder geschieht. Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo verlangt konkrete Maßnahmen bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Der Regierungschef lässt bei der Begrüßung des Pontifex im Schloss Laken in Brüssel diplomatische Zurückhaltung weitgehend fallen. Worte genügen nicht, es braucht konkrete Schritte. Die Opfer müssen gehört werden. Sie sollten im Mittelpunkt stehen. Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Die Missetaten müssen anerkannt werden und es muss für Gerechtigkeit gesorgt werden. An erster Stelle müsse die Menschenwürde stehen, nicht das Interesse der Institution, betonte De Croo in seiner kurzen Ansprache, die für eine Willkommensrede ungewöhnlich scharf ausfällt. Und er sagt, wir können Vertuschung nicht akzeptieren. Die vielen Fälle von sexuellem Missbrauch und Zwangsadoptionen haben das Vertrauen schwer beschädigt. Sie setzen sich für Gerechtigkeit ein, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Auch Belgiens König Philipp fordert die Kirche auf, die entsprechenden Bemühungen entschlossen und unermüdlich fortzusetzen. Den Kindern wurde schreckliches Leid zugefügt, das sie für den Rest ihres Lebens mit sich tragen werden. Die deutlichen Worte von Staatsoberhaupt und Regierungschef zeigen, wie schwer die Missbrauchsskandale Kirche und Gesellschaft in Belgien getroffen und erschüttert haben. Laut einem Bericht der Belgischen Bischofskonferenz von 2019 haben sich seit 2010 über 1000 Missbrauchsopfer gemeldet. gemeldet. Einige von ihnen bekamen Entschädigungen zwischen 2.500 und 25.000 Euro zugesprochen. Wie in Deutschland sorgt auch in Belgien schleppende Aufklärung für Unverständnis und Empörung. Der Papst spricht heute mit 15 Missbrauchsopfern. Die Zusammenkunft soll etwa eine Stunde dauern. Die Erwartungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind gering. Morgen trifft Franziskus Kirchenvertreter in der Brüsseler Nationalbasilika. Abschluss und für viele Gläubige Höhepunkt des Papstbesuchs ist übermorgen die Freiluftmesse im Brüsseler König-Boudouin-Stadion. Dazu werden rund 35.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.
Auf der einen Seite der Grenze leben und auf der anderen Seite arbeiten, ist im Saarland und in Lothringen ganz einfach. Denkt man erst mal so, bis es ins Detail im Alltag geht. So gab es viele Jahre lang eine Doppelbesteuerung der Renten. Die ist mittlerweile abgeschafft. Bei Pflegesachleistungen gibt es aber eine seltsame Konstruktion, die meist erst dann auffällt, wenn man sie braucht. Lisa Hut erklärt sie anhand eines Lothringers und einer Saarländerin, die selbst davon betroffen sind.
Raymond hat 49 Jahre lang bei Michelin in Homburg gearbeitet. Seine Frau Rita war 30 Jahre bei der Gewerkschaft IGBCE im Saarland tätig. Beide haben immer in die Deutsche Kranken- und Pflegekasse eingezahlt und machen das als Rentner immer noch. Rita ist jetzt an einer aggressiven Form von Parkinson erkrankt, weswegen sie selbst auch nicht sprechen kann. Ihr Mann Raymond kümmert sich um alles.
Meine Frau ist in Tagespflege, die Pflegekasse zahlt das, ich bekomme auch Pflegegeld. Das alles funktioniert. Was nicht funktioniert, ist diese Sachleistung. Das heißt, wenn ich hier im Haus eine Umbaumaßnahme machen möchte, zahlt die Pflegeversicherung einen bestimmten Anteil. Und das wird nicht gemacht.
Rita und Raymond wohnen nur wenige hundert Meter hinter der Grenze in Großblittersdorf. 3 Tage die Woche ist Rita in Tagespflege. Bei den Sachleistungen geht es noch nicht einmal um einen Treppenlift. Raymond hat einen Handlauf angebracht, damit sie sich einigermaßen bewegen kann. Der wird nicht übernommen. Obwohl sie genau dasselbe einzahlen wie die Rentner, die 100 Meter vor der Grenze leben. Raymond und seine Frau Rita wollen das nicht hinnehmen.
Ich habe eine Klage eingereicht gegen die Pflegekasse.
Nicht nur für sich, denn das betrifft zigtausende von Deutschen, die jenseits der Grenze wohnen und zigtausende von Lothringern, die im Saarland gearbeitet haben. Darum ging die Nachfrage an den saarländischen Landtag, an Ministerien in Berlin, an Behörden, die Krankenkassen, Gremien hier im Grenzraum, die sich für Pendler einsetzen. Die Antworten lauten fast alle gleich. Es gibt eine EU-Richtlinie, nach der Geldleistungen im Ausland gezahlt werden, Sachleistungen aber nicht. Eine Ungleichbehandlung, findet Raymond.
Wir wollen nichts geschenkt bekommen. Wir zahlen unsere Sozialbeiträge und dementsprechend erwarte ich auch, dass ich die Leistungen dafür bekomme.
Der Saarländer und parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Oliver Luksic, FDP, verweist auch auf die EU-Verordnung 883/2004. Aber es gibt ja den Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der in Artikel 13.2 ausdrücklich das Recht vorsieht, an der Grenze zu experimentieren. Könnte da nicht eine Experimentierphase eingeleitet werden, die die Zahlungen von Sachleistungen im Grenzraum möglich macht? Luksic hat Zweifel. Aber, so teilte er dem SR mit, er hat trotzdem eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst im Bundestag gestellt, um das zu klären. Für Raymond ist nicht erklärbar, warum er sich an französische Behörden wenden soll.
Mir gehen zum deutschen Ärzte und dann sehe ich nicht, warum ich die Krankenkasse wechseln soll, die ganze medizinische Geschichte wieder aufbauen muss.
Helfen könnten der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung und der Eurodistrikt Saar-Moselle. Auch der Europaausschuss im Landtag. Der Vorsitzende Pascal Conigliaro, SPD, kann sogar praktische Tipps geben. Für den Antrag beim französischen Träger braucht es eine Bescheinigung von der Versicherung, das portable Formular S21. Wo sich die Menschen hinwenden müssen, konnte bislang nicht geklärt werden. Der dortige Behördendschungel ist ja für Außenstehende mindestens genauso dicht wie bei uns. Und wer sein Leben lang in Deutschland eingezahlt hat, der kennt sich dort eben überhaupt nicht aus.
Diese Geschichte, wenn ich die erkläre, kommt immer dieselbe Bemerkung. Das gibt's doch nicht. Soll das Europa sein?
Lisa Hut hat berichtet. Es soll sich einiges verändern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Die Bundesländer wollen ARD, ZDF und Deutschlandradio reformieren. Da geht es um die Struktur der Häuser und den Umfang des Programmangebots. Ein vorläufiger Entwurf mit einigen konkreten Vorhaben geht nun in eine Anhörungsphase. Iris Volk mit den Plänen und der Reaktion des ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke.
Radioprogramme zu reduzieren könne dazu führen, dass Menschen enttäuscht würden, sagte Kniffke. Er betonte außerdem, er halte es nicht für ratsam, die Möglichkeiten im Internet einzuschränken. Die Bundesländer wollen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weniger Fernsehspartensender, weniger Radioprogramme und weniger Textangebot im Netz. Zusammengelegt werden sollen laut dem Entwurf im Fernsehen Dreisat und Arte, Tagesschau 24 und Phoenix und ARD Alpha mit ZDF Info. Bei den jungen Kanälen soll ZDF Neo mit One verschmelzen. Im Radio sollen die Anstalten laut Vorschlag künftig 4 Programme pro Bundesland anbieten dürfen. In Bundesländern mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern sollen aber weitere Programme erlaubt sein. Das Textangebot der Öffentlich-Rechtlichen im Internet soll künftig noch stärker an aktuelle Sendungen gebunden sein. Bis zum 5. Oktober läuft eine Anhörung zu dem Reformvorschlag.
Fehlt noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend noch wechselhaft, in der Nacht fällt immer wieder Regen. Es kühlt bis zum Morgen auf 10 bis 7 Grad ab. Morgen am Samstag zunächst aufgelockert und vorübergehend trocken. Ab dem Mittag gibt's neue Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Am Abend wird es dann aber wieder trockener. Höchstwerte morgen 11 bis 15 Grad. Am Sonntag Sonne und Wolken im Wechsel, trocken bei maximal 11 bis 15 Grad. Und das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.